Hi, hier ist Antran von der Rest ist Geschichte mit guten Nachrichten, denn ihr könnt uns bald wieder live erleben. Und zwar am 9. Mai beim ARD Sounds Festival in Nürnberg. Wir sprechen dort über die Geschichte des Preppens, also wie man sich auf Katastrophen und Kriege vorbereitet hat. Alle Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes oder unter ardsoundsfestival.de. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt. Und jetzt geht's hier los mit der aktuellen Folge.
Those No Kings protests across the country. Music legend Bruce Springsteen performed with the flag.
When democracy itself seems to be at risk.
Menschen gehen auf die Straße. Sie demonstrieren gegen Donald Trump. Ende März waren es mehrere Millionen, die in den USA an sogenannten No-Kings-Kundgebungen teilgenommen haben. Ihre Forderung? Mehr Demokratie. Die Trump-Regierung sehen sie auf dem Weg zum Autoritarismus.
Wir müssen aufhören, vom Ende der US-Demokratie zu sprechen. Wir sind weit über diesen Punkt hinaus.
Der Philosoph Jason Stanley sieht die USA auf dem Weg in den Faschismus.
Es ist nicht 1938 in Deutschland, aber das ist schon 1933.
Hat er recht damit?
You're a little bit more than a far-right Republican.
Hey, what can I say?
I think you can say I'm a fascist.
Yeah, I am.
Wir klären in dieser Folge den Begriff mal ganz genau und auch, woher er historisch kommt. Lässt sich der Begriff sinnvoll anwenden auf Donald Trump und das, was in den USA gerade geschieht? Antworten gibt's bei Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler. Knallerfrage gleich zu Beginn. Halten Sie Donald Trump für einen Faschisten?
Nein, jedenfalls nicht, wenn man mit Faschismus den historischen Faschismus meint. Ich wähle dafür den Begriff des Postfaschismus.
Sven Reichert ist Professor für Zeitgeschichte an der Universität Konstanz. Er hat viel zu Geschichte und Gegenwart des Faschismus veröffentlicht. Ist Faschismus ein passender Begriff, um den derzeitigen Trend in Richtung Populismus und Autoritarismus zu beschreiben?
Tja, wir sind irgendwie alle ratlos, wie wir diese neuen Entwicklungen eigentlich fassen sollen. Es gab eine lange Zeit diese Populismusdiskussion. Es wurde über Rechtspopulismus gesprochen, insbesondere in Europa, aber auch in Lateinamerika, auf den Philippinen, Duterte, Bolsonaro und die ganzen europäischen Rechtspopulismen. Aber der Begriff sagt nicht sehr viel aus, außer dass man gegen die Elite sich eine populäre Bewegung aufrichtet. Und es fehlen diese Elemente des Rassismus und Ultranationalismus, die eigentlich nicht zum Kernbestand des Populismus gehören. Dann gibt es den anderen Begriff des Autoritarismus, der fast noch weniger aussagt, außer dass es der Weg weg von der Demokratie hin zu einem anderen Regime. Aber ob das ein Militärregime, ein Einparteienregime, eine Monarchie, eine Theokratie ist, das ist alles unklar und wird alles mit einem Begriff erfasst. Deswegen ist der Faschismus etwas spezifischer, aber gleichzeitig wissen wir auch, dass viele Elemente heutzutage anders gefasst werden. Und deswegen könnte man vielleicht, so wie man über Postsozialismus oder Postdemokratie spricht, auch über Postfaschismus reden. Also es werden Elemente des Faschismus aufgenommen und gleichzeitig ist auch vieles ganz anders als in den 20er und 30er Jahren.
Nehmen Sie uns das mal auseinander, die Begriffe. Was ist der Postfaschismus im Vergleich zum Faschismus?
Ja, bevor man über Post, muss man erstmal über den eigentlichen Faschismus reden und verstehen, wie dieser definiert werden kann. Auf jeden Fall ist der Ultranationalismus oder der radikale Ultranationalismus als auch der Rassismus ein zentrales Element faschistischer Ideologie und Rhetorik. Gleichzeitig geht es eben nicht nur in Ideologie auf, sondern umfasst auch Formen der Massenmobilisierung, also eine moderne Form der Diktatur und des Polizeistaates, eine Militarisierung der Gesellschaft, politische Religion, auch eine Form der männlich geprägten Herrschaft, auch toxische Männlichkeit und ein starker Akzent auf Jugendlichkeit.
Klingt jetzt alles auch ein bisschen nach Donald Trump.
Ein bisschen nach Donald Trump, würde ich schon sagen, der Bezug zur Jugendlichkeit ist nur sozusagen in homöopathischen Dosen zu erkennen. Und es gibt natürlich auch keinen Paramilitarismus oder eine Militarisierung der Gesellschaft, die gewissermaßen von einer Partei getragen wird, sondern das bewegt sich eher im Bereich der Bewegung und des Anschlusses an diese MAGA-Bewegung und ist weniger stark durchorganisiert. Es fehlt auch der Bezug zum Ersten Weltkrieg, also zu einem Gewaltereignis sui generis, der die 20er, 30er Jahre geprägt hat. Es gibt keinen starken Kommunismus mehr, gegen den man sich wehren will. Und auch diese Idee eines völkischen Wohlfahrtsstaats ist abgelöst worden durch einen libertären Nachtwächterstaat.
Das ist schon mal eine gute Differenzierung. Und wir lernen dabei, Faschist ist eigentlich nicht jemand Einzelnes, sondern da gehört eine ganze, ich rede jetzt mal in diesen Worten, eine Volksgemeinschaft dazu, die sich dahinter stellt, die sich einreiht, die die Reihen schließt sozusagen.
Ganz genau. Gerade das ist das Neue am Faschismus. Diktaturen gibt es ja sehr viele in der Geschichte, aber dass man versucht, gewissermaßen eine populäre Diktatur zu errichten und die gesamte Gesellschaft zu mobilisieren, etwa mit dem Begriff der Volksgemeinschaft, und zur Partizipation an dieser Diktatur einzuladen und gleichzeitig eben Feinde definiert. Also das ist das Neue an diesen faschistischen Diktaturen.
So viel zur Begriffsklärung. Der Faschismus, der war also etwas Neues damals in Europa.
Also die 20er, 30er Jahre, insbesondere Deutschland und Italien. Italien ist ja auch der Namensgeber. Das sind die Kernländer des Faschismus. Und von dort aus muss man auch den Faschismusbegriff entwickeln.
Also das kommt von Fasci di Combattimento.
Lutz Klinkhammer ist stellvertretender Direktor des Deutschen Historischen Instituts Rom und dort zuständig für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Wir haben schon einmal mit ihm gesprochen in unserer Folge über Postfaschismus in Italien. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Also, woher kommt der Begriff Faschismus?
Fasci war ein Lektorenbündel, also aus der altrömischen Geschichte war das dann ein Herrschaftszeichen, ein roten Bündel mit einem Beil drin, das Macht und Gewaltausübung symbolisierte, aber auch die Sehnsucht nach Durchsetzung von Autorität. Also es sollte gerade keine klassische Partei sein am Anfang, sondern eine gewalttätige Bewegung, ähnlich so wie die Freikorps in Deutschland. Und es ist eine sehr, sehr heterogene Bewegung erstmal, die sich dadurch auszeichnet, dass sie eine Kompensation geben will für die enormen Opfer, die die italienische Bevölkerung im Ersten Weltkrieg erbracht hat.
Die Gewalterfahrung des Ersten Weltkriegs war etwas Neues. Die Technik, Maschinengewehre, Artillerie, Giftgas, führte zu industriellen Massenschlachten mit vielen Toten und Verletzten. Die Truppen lagen sich an langen Frontlinien über Monate und Jahre gegenüber und verschanzten sich in Schützengräben, in denen die Soldaten in ständiger Angst und bei schlechter Versorgung vegetierten, in Matsch und Elend. Viele kamen aus dem Krieg mit psychischen Erkrankungen zurück und mancher ließ sich gar nicht mehr in ein ziviles Leben integrieren. Die Nachkriegsgesellschaften sind traumatisiert. In Deutschland wie in Italien entstehen Freikorps aus ehemaligen Soldaten, die den Weg zurück in die Zivilgesellschaft nicht finden. Und die meisten haben antidemokratische und nationalistische Ansichten. In Italien sind sie nicht nur unzufrieden mit der Demokratie. Obwohl Italien zu den Siegermächten gehört, empfinden die ehemaligen Soldaten den Kriegsausgang als Niederlage. Es gibt viel weniger als die erwarteten territorialen Gewinne. 1919 besetzen Paramilitärs, angeführt vom nationalistischen Dichter Gabriele D'Annunzio, eine Stadt im kroatischen Istrien. Sie wollen sie an Italien anschließen. Der König, Viktor Emanuel III., zögert, diese illegale Besetzung zu beenden, wohl auch aus Angst vor einer Spaltung im Militär. Italien ist in der Krise, politisch, ökonomisch und sozial. Das Land ist gespalten. Durch die Kriegskredite ist die Lira kaum mehr etwas wert. Die Menschen können sich das ganz normale Leben nicht mehr leisten.
In dieser Phase entwickeln sich unterschiedliche Strömungen, die den Krieg verherrlichen, radikal nationalistisch sind, teilweise aber auch von Künstlern und von Frontsoldaten geprägt sind, futuristischen Intellektuellen, radikalen Gewerkschaftlern und die eine neue politische Bewegung gründen. Also diesen radikalen Ursprungsfaschismus, könnte man sagen. Der wird aber erst dann zu einer politisch relevanten Massenbewegung in dem Moment, als er sich mit einem Agrarfaschismus verbunden hat, also einer radikal gewalttätigen Bewegung, vor allem in den agrarischen Zonen Italiens, in der Po-Ebene insbesondere, und der sich dort gegen die Sozialisten und gegen die Gewerkschaftsbewegung wandte. Und dieser radikale Agrarfaschismus und dieser städtische Ursprungsfaschismus und die Soldaten, die zurückkehren und keine entsprechende Beschäftigung finden in der Zivilgesellschaft, sich betrogen fühlen für den sogenannten verstümmelten Sieg, die verbinden sich im Laufe der Jahre zu einer schlagkräftigen Bewegung, die die Macht im Staat übernehmen will. Und die haben diese radikale Bereitschaft, aber auch eine Gewaltbereitschaft, die sie im Krieg kennengelernt haben. Das wird eine systemsprengende Bewegung, die immer mehr Zulauf erhält.
Jetzt haben Sie schon gesagt, die Soldaten kommen aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Der sogenannte verstümmelte Sieg, weil man dann doch nicht das bekommen hat an Landzuwachs, was einem versprochen worden war, wenn auch vor allem in Geheimverträgen. Die Soldaten sind unzufrieden, die sind desorientiert. Unzufriedenheit gibt es auch auf dem Land und in den Städten. Wie unterscheidet sich diese Unzufriedenheit auf dem Land und in den Städten? Warum sind diese beiden unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen unzufrieden?
Also der Erste Weltkrieg hat eine unglaubliche Mobilisierung mit sich gebracht. Es waren fast 6 Millionen Italiener wehrdienstpflichtig und nahezu jeder Haushalt war damals vom Krieg betroffen und hat einen Soldaten, mindestens einen Soldaten gestellt. Also der Nationalstaat drang zum ersten Mal in der Geschichte des Nationalstaats in die letzten Winkel des Landes vor. Man kann sagen, dass über 2,5 Millionen Tagelöhner und Bauernsöhne an die ferne Front der Schützengräben im Norden des Landes geschickt worden sind, in die Alpen, wo die Angriffslinie war. Und dort wurde massenhaft und in vielen sinnlosen Aktionen gestorben. Und das hat zu einem Blutzoll geführt. Mit 600.000 Toten war dieser späte Sieg für den italienischen Staat sehr teuer erkauft. Und das hat zu Kompensationsforderungen geführt und hat von daher sehr viele unzufrieden gemacht. Die Soldaten, weil sie die Reintegration in die Zivilgesellschaft nicht realisiert sahen. Die Bauern und Tagelöhner, weil sie das Versprechen nicht eingelöst sahen, am Ende des Krieges mit Land versorgt zu werden. Also es kam 1919, 20 zu sozialen Unruhen, die dann das Bürgertum beunruhigten. Und das hat den Aufstieg der faschistischen Bewegung begünstigt, die nach der Zustimmung dieser heimkehrenden Frontkämpfer suchte und eine Ordnung versprach, die vielen abhanden gekommen zu sein schien. Also diese, überhaupt die Landfrage war ein großes Problem und auch die Machtfrage auf dem Land, also die Arbeitgeber, die versuchten, zu ihren Preisen und Löhnen Arbeitskräfte anzuwerben und die in Konflikt gerieten mit den Gewerkschaften, die ihrerseits den Anspruch hatten, die Beschäftigungsverhältnisse der Mehrzahl der Arbeitskräfte zu regulieren und für gerechte Löhne zu sorgen. Das hat zu Spannungen auf dem Land geführt, zu vielen Ängsten bei den Grundbesitzern, aber auch bei den Industriellen, denn es gab dann Streikbewegungen, es gab Fabrikbesetzungen, es gab auch Landbesetzungen. Und in dieser sozial unruhigen Situation wurde der paramilitärische Arm vor allem des Agrarfaschismus eingesetzt. Die sogenannten Squadre d'Azione, das waren so freikorpsähnliche Stoßtrupps, höchst gewalttätig. Die hatten schwarze Hemden an und meistens einen Schlagstock in der Hand, ein Manganello. Und die haben terroristische Gewalttaten vor allem gegen die politisch organisierte Linke ausgeübt, gegen die sozialistischen Gewerkschaften, aber auch gegen die katholischen Gewerkschaften. Und das wiederum hat weite Teile des Bürgertums beunruhigt, aber auch der Polizei und der Justizapparat, der durchaus nachsichtiger war gegenüber diesen faschistischen Schlägertrupps. Wenn die Gesetzesverstöße begangen, wurde das weit weniger verfolgt als die Reaktion von Seiten der Sozialisten und von Seiten der katholischen Volkspartei. Also man kann sagen, es gab eine Art von bürgerkriegsähnlichem Klima, in das als neues Element diese ganz, ganz starke politische Gewalt durchschlug und politische Gegner getötet wurden. Also man kann sagen, dieser inneritalienische Bürgerkrieg, der hat fast 4000 Menschen das Leben gekostet in den 3 Jahren. Und davon waren eigentlich nur etwa 600 den militanten Faschisten zuzurechnen. Die meisten Opfer, über 3000, waren auf der Seite der Sozialisten.
Also eine ziemlich brisante Situation. In die tritt nun Benito Mussolini. Woher kommt er? Was hat er für eine Geschichte? Warum fühlt er sich berufen?
Mussolini kommt eigentlich aus einer sozialistischen Familie. Also der Vater war ein Schmied, der aus einer ökonomisch abgesunkenen kleinbürgerlichen Familie kam. Die Kinder wurden nach kämpferischen Helden benannt und seinen Erstgeborenen Benito benannte er nach dem Mexikaner Benito Juarez. Der Vater hatte auch Marx gelesen, schrieb in sozialistischen Lokalzeitungen, erhoffte sich eine revolutionäre Aktion des Proletariats gegen die Bourgeoisie und war also stark gegen die katholische Kirche, war atheistisch. Aber man könnte sagen, sein Denken war eher populistisch und anarchistisch als marxistisch. Jedenfalls diese autoritäre Vaterfigur war für den jungen Benito Mussolini sehr wichtig, auch wenn das in den damaligen Autobiografien, Hagiografien nicht so durchschlug. Er selbst hat dann auch als Sozialist eine Karriere erlebt und erschien eigentlich zu einem Führer des Sozialismus erstmal zu werden. Er hatte wichtige Funktionen, bevor er dann seine Haltung radikal änderte und zum ersten Faschisten wurde. Im Grunde genommen hat er seine ganze Haltung völlig verändert, denn er war ein Atheist und trotzdem hat er dann 1929 eine politische Aussöhnung mit der katholischen Kirche herbeigeführt. Er war republikanisch eingestellt und Gegner der Monarchie, aber war 20 Jahre lang Regierungschef unter dem König Viktor Emanuel. Nur in einem war er kohärent, könnte man sagen, in der Ablehnung einer liberalen Demokratie und liberale Ideen. Ich glaube, da kann man sagen, blieb er sich selbst treu über die ganze Zeit seiner politischen Aktivitäten hinweg.
This is Italy in 1922. Mussolini greift nach der Macht am 28. Oktober 1922. Im Morgengrauen setzt er seine paramilitärische Organisation im ganzen Land in Bewegung. Sie zieht in Kolonnen nach Rom. Die Männer tragen schwarze Uniformen und Fahnen und besetzen unterwegs Bahnhöfe, Telegrafenämter und Rathäuser. Man könnte auch sagen, sie übernehmen das Land. Die Regierung will den Ausnahmezustand verhängen, aber der König zögert. Die Armee bleibt in den Kasernen. Benito Mussolini wartet in Mailand und beobachtet die Lage, bereit, auch selbst in den Zug nach Rom zu steigen. Als die Regierung zurücktritt, macht er sich auf den Weg. Es wird keine Revolution. Mussolini braucht keine Gewalt. In Rom zieht er ein als vom König ernannter Ministerpräsident. Dieser Marsch auf Rom, der könnte einen ja auch erinnern an die antiken Triumphzüge. Ist das auch der Versuch, sozusagen mit einer Aktion sozusagen Italien wieder groß zu machen, könnte man auch sagen, wenn man mit Trump sprechen wollte?
Das Ziel war für Mussolini sicherlich erstmal an die Macht zu kommen. Und da war er sehr, sehr geschickt, das muss man zugestehen. Er hat sich zum Beispiel an den Gewaltzügen dieser Squadristen, dieser Schlägertrupps persönlich nicht beteiligt. Er hat sich auch nicht an die Spitze der marschierenden Schwarzhemden gestellt, um Rom einzunehmen. Das war ja ohnehin vor allem eine Drohkulisse. Er hat es im Grunde genommen sehr geschickt mit einer Mischung aus Drohungen und Versprechungen das erreicht, dass er vom König nach Rom gerufen wurde, um zum Ministerpräsidenten einer Koalitionsregierung ernannt zu werden. Deswegen brauchte er sich auch nicht an die Spitze der marschierenden Schwarzhemden zu stellen, die ja auch nicht militärisch Rom eingenommen haben, sondern erst nachdem Mussolini zum Ministerpräsidenten ernannt wurde, dann ihren Triumphzug durch die Stadt hatten. Aber trotzdem kann man sagen, der Erfolg, der Triumph war möglich deswegen, weil die politische Elite, eben die Monarchie, gestützt durch Aristokraten, hohe Militärs, Großindustrielle, auf den Faschismus setzte als Ordnungsmacht, weil nach der Einführung des allgemeinen Männerwahlrechts 1919 eben sehr, sehr viele wahlberechtigte Männer für die Sozialistische Partei gestimmt hatten, 33%, 20% für die Katholische Partei. Und von daher die alten Gleichgewichte, die 50 Jahre lang den italienischen liberalen Staat regiert hatten, die liberale Elite, die nicht mehr unbeschränkt ihre Macht ausüben konnte und Angst hatten, von einer sozialistischen Bewegung überrollt zu werden. Und vor allem hatte der König Viktor Emanuel III., dessen Vater von einem Anarchisten ermordet worden war, hatte Angst um seinen Thron. Und das war in der Phase nach dem Ersten Weltkrieg ja auch alles andere als aus der Luft gegriffen, wenn man sieht, dass überall die Monarchen gestürzt wurden. Also diese Angst, die Macht zu verlieren, den Thron zu verlieren, eventuell sogar ermordet zu werden, hat den besorgten, vielleicht auch sogar etwas ängstlichen König dazu gebracht, auf die Karte Mussolini zu setzen, nachdem Mussolini nämlich signalisiert hatte, dass die Monarchie wichtig ist und auch die katholische Kirche wichtig ist. Die Herausforderung war dann, die Kräfte, die er mobilisiert hatte, unter Kontrolle zu bringen. Also diese faschistischen Schlägertrupps auch wieder in den Staatsapparat zu integrieren. Und das hat nochmal weitere Jahre gedauert. Und der Mussolini war ein Mediator eigentlich zwischen einem radikalen Flügel seiner Partei und einem eher gemäßigten Flügel. Er hat eine Art von Vermittlungsdiktatur ausgeübt. Er war der Führer der faschistischen Partei, er war Regierungschef und gleichzeitig hat er eine Art von Machtbalance hergestellt zwischen den Kräften, die die permanente Revolution, auch durchaus mit sozialistischen Anklängen verbundenen Änderungen im Staat durchsetzen wollten, und den moderaten Kräften. Es gab zwar Krisen, aber er hat es letztlich über 20 Jahre geschafft, diese Balance herbeizuführen. Diese Mischung Drohkulisse und taktische Zugeständnisse und Versprechungen, die finden wir auch in den späteren Jahren. Aber das war sozusagen das Modell, das ihn an die Macht gebracht hat und Hitler dazu veranlasst haben, auch einen Marsch auf Berlin zu versuchen im November 1923. Er hat allerdings nicht verstanden zu dem Zeitpunkt, dass Mussolini eben auch auf der politischen Ebene agierte und Kompromisse signalisierte mit der herrschenden Elite und keineswegs nur den Putsch wollte oder die gewaltsame Machtergreifung. Benito Mussolini, Inventor of
Fascism. Was aber bei Hitler und Mussolini vielleicht ähnlich ist, dass sie an die Macht kommen in Staaten, die zu dieser Zeit in tiefen Krisen stecken. Und beide werden sozusagen als Heilsbringer verehrt und ihre Anhänger schrecken auch vor Gewalt nicht zurück, um sie an die Macht zu bringen. Es gibt einen Kult um sie.
Ja, der Führerkult, also der Duce-Kult, spielte eine ganz, ganz große Rolle. Wurde allerdings dann nach der Umsetzung der Diktatur auch sehr gepflegt oder herbeigeführt durch den massiven Propagandaapparat, der den Anführer, den Dux, Duce, allgegenwärtig machte. Und es wurde auch an diesem Mythos stark gearbeitet. Aber es ist auch so, dass das Innen- und Ausland den faschistischen Diktator als außergewöhnliche Persönlichkeiten wahrnahmen. Die zeitgenössischen Beobachter, von denen auch viele versuchten, eine Audienz bei Mussolini zu bekommen, die benutzten Vergleiche, so Mussolini als neuer Cäsar, als Napoleon, als Cromwell. Und innerhalb Italiens war der Hagiographie überhaupt keine Grenze gesetzt. Das ging bis zum Abgesandten der Vorsehung oder zum neuen Franz von Assisi.
I am very glad to be able to express my friendly feelings towards the American.
Auf der anderen Seite hatte man auch eine starke internationale Debatte. Also es gab in vielen Ländern zu dem Zeitpunkt die Frage, auf der konservativen Rechten vor allem, ob man das italienische Beispiel nicht nutzen könne. Also Mussolinis Fama ging auch nach einigen Jahren schon weit über Europa hinaus. Also selbst in Japan war er bekannt, schon 1926, 27, als Hitler noch überhaupt keine Rolle spielte. Und es gab eine japanische Zeitung, die ihren Lesern die Frage stellte, welchen unter den Staatsmännern in der Welt von damals sie am besten fände. Und die Mehrheit hat für den italienischen Diktator gestimmt. Also er konnte sehr, sehr schnell eine Popularität als moderner Held erreichen, die vielleicht außerhalb Europas sogar größer war als innerhalb Europas. Und das war ein Modell, das in vielen Ländern als adaptionsfähig angesehen wurde. Italia docet hieß es dann vielfach, also das italienische Modell soll uns etwas lehren. Das war also keineswegs nur Hitler, der sich an Mussolini orientierte. Aber ohne einen großen Propagandaapparat wäre diese Rolle gar nicht möglich gewesen. Aber es gehörten auch sehr, sehr viele Journalisten dazu, die ausländische Journalisten ebenfalls, keineswegs nur italienische, die an einem positiven Bild von Mussolini schrieben und arbeiteten.
Sie haben schon uns gerade einen kleinen Ausblick darauf gegeben, wie das Verhältnis von Hitler zu Mussolini war. Hitler folgt dem ja sozusagen nach. Kann man auch sagen, er imitiert ihn?
Das kann man durchaus sagen. Es gibt ja ganz konkrete Elemente der Imitation. Das Schwarzhemd der Faschisten wird zum Braunhemd der Nationalsozialisten. Der sogenannte römische Gruß der Faschisten, der gereckte Arm, wird zum deutschen Gruß. Die Militarisierung des Erscheinungsbilds beim ersten Treffen der beiden Diktatoren. Mussolini hat sich da sehr viel Zeit gelassen, Hitler zu empfangen. Das war in Venedig 1934, das erste persönliche Treffen. Ist Mussolini in Uniform erschienen und Hitler in einem Anzug, ganz bürgerlich. Das hat er dann sehr schnell abgestellt und sich auch wieder an Mussolini orientiert. Aber auch politisch kann man natürlich sehr viele Imitationselemente sehen, wobei Hitler dann sehr viel radikaler die Abgrenzung und die Überwindung der Abhängigkeit von den alten Eliten durchgesetzt hat, als Mussolini das je tun konnte.
Und bei den ersten persönlichen Treffen zwischen Mussolini und Hitler merkt man auch noch, wie stark Hitler ein Bewunderer des italienischen Diktators ist, dass er es geschafft hat, 10 Jahre vor ihm oder sogar 11 Jahre vor ihm an die Macht zu kommen. Und gerade in den 20er und frühen 30er Jahren, als Hitler es eben noch nicht ist, ist es ein Verhältnis, wo Mussolini eher sagt, er sei ein Buffone, ein Narr dieser Hitler und Hitler wiederum als Paladin gewissermaßen Bücklinge macht, um zu verstehen, wie Mussolini diesen Wechsel geschafft hat. Das Verhältnis dreht sich dann sehr stark im Zweiten Weltkrieg um, weil die Italiener eben im Zweiten Weltkrieg militärisch nicht erfolgreich sind und abhängig von der deutschen Diktatur. Und damit ist das Verhältnis dann ins glatte Gegenteil gekippt.
Hitler's boyfriend, the deflated Mussolini, was carted off to Germany by plane following his rescue by Nazi paratroops.
Mussolini hat es nicht geschafft, das durchzusetzen, was viele seiner Unterführer wollten, eine radikale zweite Welle der sogenannten faschistischen Revolution und die Transformation des Staates in einen totalitären Parteistaat. Die faschistische Partei war zwar gigantisch, umfasste große Teile der Gesellschaft, aber konnte nie den Staat und den Staatsapparat erobern. Die Partei war eigentlich immer dem staatlichen Beamtenstab untergeordnet, nicht umgekehrt. Im Nationalsozialismus wurde das staatliche System viel stärker ausgehöhlt und durch Parteifunktionäre, Sonderbeauftragte, den SS-Apparat als Machtapparat ausgehöhlt, als das in Italien je der Fall war. Insofern war der Imitator also sehr schnell über den Lehrmeister hinausgegangen und hat das System viel stärker radikalisiert, auch in der Gewalttätigkeit, in der Bekämpfung der politischen Gegner oder in der Umsetzung eines antisemitischen Rassismus, einer Vernichtungsideologie, die im Nationalsozialismus mit der Machtergreifung schon voll gegriffen hat. In Italien gab es rassistische Gesetze erst sehr viel später und antisemitische auch sehr spät. Und da könnte man eher sagen, dass dann Mussolini auf Hitler geschaut hat und eventuell etwas auch von Deutschland adaptierte.
Ja, das scheint mir ein ganz wesentlicher Unterschied zu sein zwischen dem deutschen und dem italienischen Faschismus. Die Gewalttätigkeit des deutschen Faschismus, vor allen Dingen nach innen, Antisemitismus, Rassismus, sind sozusagen die ideologischen Begründungen dafür, ganze Bevölkerungsteile umzubringen. Das gab es in Italien nicht.
In Italien gab es einen starken Antislawismus, vor allem in der Grenzregion von Triest nach Jugoslawien. Aber zum Beispiel die deutsche Bevölkerungsminderheit in Südtirol konnte durchaus integriert werden. Und der Antisemitismus war vor allem eine Eliminierung der Rolle der italienischen Jüdinnen und Juden als Staatsbürger. Aber es war keine Verfolgung tödlicher Art, die das Leben bedrohte zu diesem Zeitpunkt. Diese tödliche Verfolgung war etwas, was jetzt das faschistische Regime nicht auszeichnete, sondern erst das Kollaborationsregime. Dieser zweite Faschismus, der Kollaborationsfaschismus, der sich ganz, ganz stark radikalisierte. Also diese Radikalisierung kam nach dem 8. September 1943 zusammen mit einem italienischen Bürgerkrieg zwischen Widerstandskämpfern, Partisanen, Antifaschisten, die gegen die nationalsozialistische Besatzungsmacht und ihre italienischen Helfer kämpften. Und das hat dann auch zu tödlichen Verfolgungen geführt. Aber der italienische Faschismus hat kein tödliches Gewaltpotenzial entwickelt, das dem Nationalsozialismus vergleichbar wäre, nach innen.
Gucken wir noch kurz in die Nachkriegszeit, wo, naja, in der jungen Bundesrepublik auch erst allmählich die Aufarbeitung des Faschismus passiert. Wie ist denn das im Vergleich in Italien und in Deutschland, die Aufarbeitung des Faschismus? Unterscheidet sich da der Umgang?
In Deutschland gab es die Nürnberger Prozesse, also die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus wurde den Deutschen aufgezwungen. Und es war kein einfacher Prozess, das in Gang zu setzen und das Bewusstsein für die Aufarbeitung der eigenen Untaten voranzutreiben.
Wir wissen, dass in Deutschland der Nationalsozialismus eigentlich erst so ab den 60er, 70er Jahren richtig breit aufgearbeitet worden ist. Und wenn wir über den Holocaust reden, dann müssen wir sogar noch in die 1990er Jahre gehen. Es hat also auch länger gedauert, aber es gibt eine intensive Beschäftigung mit dieser Zeit und auch eine politische Bewertung. Das ist in Italien etwas anders. Das ist wesentlich weniger strikt und weniger gut erforscht.
Mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus haben wir uns auch schon beschäftigt bei Der Rest ist Geschichte. Zum Beispiel in unserer Serie Nach dem Holocaust. Das verlinken wir auch in den Shownotes.
In Italien war die Situation eine andere, weil man die Seiten gewechselt hatte im Zweiten Weltkrieg und die antifaschistische neue Elite als mitkriegführender Macht auf der Seite der Alliierten kämpfte und dem neuen Italien signalisiert wurde, die Bedingungen für einen Friedensvertrag könnten sich verbessern, je mehr man zur Bekämpfung des Nationalsozialismus und der Besatzungsmacht tun würde. Von daher hat die italienische Nachkriegsgesellschaft vor allem das in den Vordergrund gestellt, was man gegen Nationalsozialismus und späten Faschismus getan hat. Die Untersuchung einzelner Verantwortlichkeiten hat sehr, sehr lange gedauert.
Und erst so ab den 2000er Jahren ist man sich auch über die rassistischen Qualitäten des italienischen Faschismus einigermaßen in der Forschung einig geworden, dass die eben doch sehr wichtig waren.
Auch weil man teilweise den Vergleich mit dem Nationalsozialismus benutzt hat, um die eigenen Untaten zu beschönigen. Das, was Filippo Foccardi bezeichnet hat als ein Mechanismus, die Mitschuld am Zweiten Weltkrieg, sich daraus reinzuwaschen über den Vergleich des guten Italieners mit dem bösen Deutschen. Also das ist der Titel seines Buches.
Mussolini hat den Prototyp des Faschismus vorgegeben. In der deutschen Wahrnehmung aber dominiert der nationalsozialistische Faschismus von Adolf Hitler, sagt Historiker Sven Reichert.
Naja, wir gerade in Deutschland, aber auch in anderen Ländern tendieren dazu, unter Faschismus eigentlich das Hitler-Regime zu meinen und dann auch noch in der Phase 1941 folgende, also in der Zeit des Vernichtungskrieges, gegen Osteuropa und gegen die jüdische Bevölkerung und andere Gruppen. Und wenn man so vergleicht, dann ist niemand mehr Faschist. Das ruiniert gewissermaßen einen Begriff, der viel weiter gefasst ist und auch in Prozessen denkt. Also wir müssen von Faschisierungen reden, wir müssen von verschiedenen Stufen der Entwicklung faschistischer Regime sprechen. Und insofern befinden wir uns höchstens im Jahr 1933. Und auch dazu gibt es noch sehr viele Unterschiede. Etwa wenn Sie an die Proteste denken, die derzeit in den USA zu beobachten sind. Die waren eben 1933 nicht in deutschen Städten zu beobachten. Der Polizeistaat war viel repressiver. Kurzum, ich glaube, den Faschismusbegriff muss man etwas breiter denken, so wie wir ihn vorher definiert haben, und nicht nur an diese Phase des Vernichtungskrieges und völkischen Vernichtungskrieges der Nationalsozialisten denken.
Nach der Erfahrung von Holocaust und Zweitem Weltkrieg wandelt sich der Faschismusbegriff. Er wird von einer Selbstbeschreibung einer politischen Bewegung zu einem politischen Kampfbegriff.
Hier am antifaschistischen Schutzwall, wo die Macht
der DDR zum Beispiel bezeichnet sich in Abgrenzung zur Bundesrepublik als antifaschistischer Staat, nicht als antinationalsozialistischer Staat.
Das ist ja ein sehr starrer Faschismusbegriff, der kommt aus der Komintern, der Kommunistischen Internationale von Dimitrov. 1935 geprägt auf dem Weltkongress der Kommunistischen Internationale. Da heißt es, Faschismus ist die offene terroristische Diktatur der meisten reaktionären, chauvinistischen, imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Und Sie merken schon an solchen Formulierungen, das ist ein sehr starrer, funktionalistischer Faschismusbegriff, der mit der internationalen Forschung rein gar nichts zu tun hatte und nur der Legitimation der Elite dienen sollte, die da eine neue Diktatur errichtet haben und sich damit eine Legitimation verschafft haben, dass sie sagen, wir müssen gegen den Faschismus kämpfen und deswegen müssen wir erstmal auch die Bevölkerung umerziehen.
Wenn man Antifaschist ist, könnte man sagen, dann ist man spätestens seit der 68er Bewegung erstmal auf der richtigen Seite. Dann ist man nämlich gegen Unterdrückung und Diskriminierung. Wer will da schon dafür sein? Die Studenten protestieren gegen die Kontinuitäten in Politik und Justiz nach Ende der Diktatur, gegen Imperialismus und die Nähe der jungen Bundesrepublik zu autoritären Regimen. Sie wollen einen gerechteren, kritischen Staat. Den Faschismusbegriff setzen sie dabei als rhetorische Waffe ein und sie beleben ihn damit neu.
Also der Begriff ist ja 1920er bis 40er Jahren zunächst mal geprägt worden. Da gibt es also eine konservative Diskussion, da gibt es eine sozialdemokratische, da gibt es eine kommunistische. Das ist eine sehr reichhaltige und interessante und aufregende Diskussion unterschiedlicher politischer Couleur. Das geht bis in die 1940er Jahre, dann bricht es eigentlich ab. In den 1950er Jahren spricht man vornehmlich vom Totalitarismus, vergleicht dann auch im Zuge des Kalten Krieges eher mit der UdSSR und diesen Vergleich innerhalb der faschistischen Regime gerät ein bisschen in den Hintergrund. Dann kommt es mit dem sogenannten neuen Sozialismus der 68er wieder ins Spiel.
West-Berlin, 11. April 1968, nachmittags. Auf dem Kurfürstendamm liegt ein schwer verletzter junger Mann. Er wurde angeschossen. Es ist Rudi Dutschke, Stimme der antiautoritären Studentenbewegung.
Es ist furchtbar anzusehen. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße. Es sind die Blutflecken zu sehen.
Der Attentäter, Josef Bachmann, das stellt sich später heraus, ist Rechtsextremist. In seinem Zimmer wird ein selbstgemaltes Bild von Adolf Hitler gefunden. Für die Studenten ist der Axel Springer Verlag mit seiner Berichterstattung mitschuldig an dem Anschlag. Am Abend ziehen Tausende vor das Springer-Hochhaus. Studentenvertreter fordern schon länger eine Enteignung des Konzerns. Jetzt kursieren die Parolen »Bild schoss mit« und »Springer ist gleich Faschismus«. Scheiben werden eingeschlagen und Autos in Brand gesetzt, um die Auslieferung der Zeitungen zu verhindern. Die Polizei verteidigt das Gebäude.
Es ist damals ein Begriff, der sehr populär ist und der die Reihen sozusagen zusammenbringt. Und das ist die leichteste und einfachste Formel. Wir sind gegen den Faschismus und wir sagen es laut. Und damit hat man eine sehr einfache Klammer für alle möglichen Strömungen innerhalb der 68er.
Der Antifaschismus also war etwas, auf das sich viele in der Studentenbewegung einigen konnten, angesichts der vielen Altnazis im Staatsdienst, und auch ganz allgemein waren die Studenten unzufrieden mit dem Zustand der Demokratie. Auch die linksextreme Terrorgruppe Rote Armee-Fraktion rechtfertigt ihre Taten mit dem Kampf gegen den Faschismus. Noch 1998, in ihrer letzten Erklärung, heißt es: Die RAF hat nach dem Nazifaschismus mit diesen deutschen Traditionen gebrochen und ihnen jegliche Zustimmung entzogen.
Aber der Begriff hat sich eigentlich nicht groß modernisiert in dieser Zeit. Die eigentliche Wende, würde ich sagen, ist in den 1990er Jahren eben mit Roger Griffin, der versucht hat, einen kulturwissenschaftlichen Faschismusbegriff zu etablieren. Und die Faschisten und das, was sie sagen, ihre Rhetorik, ihr Auftreten, ihre Taten ernster zu nehmen. Man muss sagen, in dieser neueren Faschismusdiskussion der 1990er Jahre ist neben der kulturwissenschaftlichen Wende auch so eine globale Wende zu beobachten. Das heißt, man kümmert sich um faschistische Regime, die vorher als imperialistisch bezeichnet worden sind, insbesondere das japanische Regime. Wenn wir das jetzt für die heutige Zeit benutzen wollen, würde ich schon sagen, es gibt eben diese Unterschiede und deswegen bin ich auch nicht bereit, den Faschismusbegriff so rundheraus zu benutzen, sondern um deutlich zu machen, dass es um Anklänge und um Elemente des Faschismus geht, den Begriff des Postfaschismus zu wählen.
Als postfaschistisch werden zum Beispiel die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihre Partei Fratelli d'Italia bezeichnet. Meloni kann dem Faschismus von Benito Mussolini durchaus etwas abgewinnen. Sie meint, er könne Vorbild sein.
Also ich glaube, dass Mussolini ein guter Politiker war. Alles, was er getan hat, hat er für Italien getan. Und so etwas findet man nicht bei den Politikern, die wir in den letzten 50 Jahren gehabt haben.
Giorgia Meloni 1996, also vor 30 Jahren. Seitdem hat sie sich auch immer wieder distanziert vom Faschismus und von autoritären, undemokratischen Regimen. Die rassistischen Gesetze Mussolinis hat sie eine Schande genannt. Daher wird Meloni heute meist als Postfaschistin bezeichnet.
Ja, also wir bemerken ja den sozusagen Aufstieg autoritärer Politik überall, also nicht nur in Italien, sondern in vielen europäischen und westlichen Ländern. Insofern kann man mit dem Hinweis auf den Faschismus, dass hier Ordnung, Sauberkeit, Klarheit, der Staat greift durch, mit diesen sozusagen Hinweisen kann man schon irgendwie versuchen, Politik populär zu machen. Andererseits, Post, sie will eben nicht mehr sagen, dass sie den historischen Faschismus nochmal aufführen will. Insbesondere, das war ja das, was sie im Parlament auch als Rede gehalten hat, vom Holocaust und vom Völkermord will man nichts wissen. Das heißt eben nicht ihre Politik. Ihre Politik ist eine primär nationalistische, auch rassistische, autoritäre Politik. Und das scheint zu verfangen.
Because we're so obsessed with the rise of fascism, we are not looking at what is the novelty of what.
Roger Griffin, den hat Sven Reichert gerade eben erwähnt, ist ein britischer Zeithistoriker und Faschismusexperte. Er sieht eine ähnliche Entwicklung in den USA, wo die Politik von Donald Trump ja gerade als faschistisch bezeichnet wird. Er warnt vor diesem Reizwort, weil es nicht zutreffe auf heutige Entwicklungen. Besser sei es, von illiberalen Demokratien zu sprechen.
What I believe you're seeing is not the return of fascism, but the rise of illiberal democracy. Illiberal democracy.
Wir fragen uns bei der Rest des Geschichte ja immer ausgehend von aktuellen Entwicklungen, ob uns die Geschichte etwas dazu sagen kann, was da gerade passiert und ob wir es mit Hilfe der Geschichte besser verstehen können. In diesem Fall beschäftigen wir uns mit dem Faschismus, weil das natürlich ein Vorwurf ist, der Donald Trump trifft. Also es wird jedenfalls diskutiert, ob man ihn einen Faschisten nennen sollte oder nicht. Wie sehen Sie das, was heute in den USA passiert vor dem Hintergrund der italienischen Entwicklung der 20er Jahre?
Wie man den Faschismus deutet, darüber sind ganze Bibliotheken geschrieben worden. Ich würde immer noch der Ansicht zustimmen, dass der Faschismus eine historische Epoche war, die ihren Abschluss erreicht hat mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es gab zwei faschistische Bewegungen, die es geschafft haben, aus eigener Kraft Regime zu werden. Das war in Italien der Fall, das war in Deutschland der Fall. In allen anderen Fällen gab es in vielen Ländern Europas und der Welt faschistische Bewegungen, die es aber aus eigener Kraft nie geschafft haben, an die Macht zu kommen. Also ich würde schon meinen, man sollte sich auf diese beiden Regimefaschismen konzentrieren, wenn man von faschistischen Herrschaften spricht, faschistischen Regimen. Ich würde sagen, wenn es eine Einheitspartei gibt, eine Ausschaltung des Justizapparats, eine Kontrolle der öffentlichen Meinung, Verbot von Medien, die andere Perspektiven vertreten, also eine Gleichschaltung der Medien, eine Gleichschaltung der Justiz, eine Gleichschaltung des bürokratischen Apparats, der Ministerien, eine Einheitspartei, eine allumfassende Polizeikontrolle, dann würde ich von Faschismus sprechen. Solange es Gegengewichte gibt, der Zivilgesellschaft, die das ausbalancieren, die vielleicht eine autoritäre Regierung in gewisser Weise noch bremsen können, in einem System von Checks and Balances, sei es in den Parlamentskammern, sei es über die Justiz, sei es über eine Immunisierung des hohen Beamtenapparats, dann würde ich nur von faschistischen Tendenzen sprechen wollen.
Das sind also die typischen Merkmale faschistischer Regime. Was heißt das für unsere Gegenwart, habe ich Sven Reichert gefragt. Was sind da die faschistischen Tendenzen von Regimen?
Also im Zentrum ist, was die Praxen angeht, die Verfolgung von Migranten, die Einschüchterung der Medien durch Klagen oder Einschüchterungen anderer Art, Erpressungen finanzieller Art, auch die Beeinflussung der Justiz, also ein Maßnahmenstaat gewissermaßen neben der Justiz zu errichten, der den Rechtsstaat ergänzt. Denken Sie daran, wie oft Donald Trump Executive Orders benutzt. Das ist dreimal mehr als üblicherweise. Und denken Sie natürlich auch an die Polizeieinheiten, die jetzt aufgestellt werden, also an die berühmten ICE-Institutionen, 20.000 Mitarbeiter mit über 400 Büros. Und sehr viele Menschen bewerben sich auch, über 150.000 gab es im letzten Jahr, die also bei ICE mitmachen wollten.
Er wurde nie angeklagt. Aber Sie sagen, Sie hätten einen Abschiebebefehl. Und Sie haben uns dieses blöde Ding nicht einmal gezeigt, uns einfach nur gegeben.
Ein Einsatz von ICE, der Migrations- und Zollbehörde. Schon in der ersten Amtszeit von Donald Trump sahen viele darin vor allem eine Abschiebebehörde, eine paramilitärische Truppe, die brutal durchgreift, Familien trennt, Wohnungen durchsucht und Passanten auf offener Straße drangsaliert. Inzwischen patrouillieren ICE-Agenten demonstrativ in den Straßen, vor allem in Städten, die von den Demokraten regiert werden. Sie greifen sich Menschen, die sie verdächtigen, Migranten ohne legalen Aufenthaltsstatus zu sein, und nehmen sie fest. Hunderttausende Menschen wurden in den vergangenen Monaten deportiert.
Sie sehen daran polizeistaatliche Maßnahmen, der permanente Ausnahmezustand, der beschworen wird, unsere Sicherheitslage sei gefährdet und wir brauchen die Nationalgarde in bestimmten Städten und wir brauchen diese ICE-Behörde, die also hier diese Removals und Border Returns organisiert.
Also so ähnlich wie im Faschismus versucht auch der Postfaschismus, jetzt jedenfalls in den USA, am Beispiel Donald Trumps, den Staat in seine Kontrolle zu kriegen und dann schon so einen von oben nach unten gerade durchorganisierten Organismus hinzukriegen.
Ja, richtig. Ich denke auch, das ist die große Lehre aus Trump 1, aus seiner ersten Regierungszeit, dass er gemerkt hat, dass er da keinen richtigen Plan hatte. Und jetzt gibt's dann doch systematischeren Gebrauch dieser Executive Orders, die Ignorierung von Gerichten und eben die Errichtung neuer Behörden. Das scheint irgendwie eine Lehre aus der ersten Regierungszeit zu sein.
Erstaunlich ist ja, hier werden von gewählten Politikern die Verfassungsgerichte ausgehebelt, die Medien, auch die demokratischen Kontrollinstanzen, wie zum Beispiel der Kongress in den USA. Sowas wie Wahrheit, so ein hehrer Begriff, der in den 80er und 90er Jahren vielleicht in Deutschland ganz besonders wichtig war, spielt da keine Rolle mehr?
Scheint nicht so. Also es ist wohl so, dass der Begriff der Wahrheit sich letztendlich auf eine Inszenierung von Wahrheit irgendwie zurückentwickelt und dass zwischen Fakten und Meinungen immer weniger unterschieden wird. Und das ist sicher eine Gefahr für die Demokratie, auch für die rationale Argumentation. Ansonsten würde ich sagen, die faschistischen Bewegungen sind auch über Wahlen erfolgreich oder Abstimmungen erfolgreiche Regime gewesen. Das ist ja das Besondere am Faschismus, dass eben nicht nur reine Repression und Diktatur ist, sondern diese Begeisterung immer mit hervorruft. Das ist ja genau das, was uns interessieren muss. Warum sind diese faschistischen Bewegungen erfolgreich? Mit welchen Argumentationsmustern treten sie auf? Und wir haben schon etwas über das Mediensystem gesagt. Das ist sicher ein Teil der Erklärung.
Vielen Dank an Sven Reichert und Lutz Klinkhammer. Recherche, Skript und Produktion Anja Reinhardt und Thomas Ibrahim. Faktencheck Lino Krukenberg. Redaktion Monika Dittrich. Uns alle erreicht ihr unter derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de und wir freuen uns über Post und auch darüber, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.
Keiner hat Anatoli gesagt, worum es hier genau geht. Nur, dass er mitkommen soll. Dass er jetzt Teil eines Aufräumtrupps ist. Dass es irgendwo einen Unfall gegeben hat. Er kriegt einen Schutzanzug. Einen falschen Schutzanzug, sagt Anatoli. Einen, der gegen Chemikalien hilft, nicht gegen Radioaktivität. Auf einmal steht Anatoli mittendrin in einer der größten Umweltkatastrophen aller Zeiten. In den Ruinen des Atomreaktors von Tschernobyl. Und er hat nur noch einen Gedanken. Er muss hier weg. Raus aus Tschernobyl. Der Reaktorunfall von Tschernobyl ist ein Ereignis, das alles verändert hat. Für Anatoli, für die Menschen in der Sowjetunion, aber auch für uns hier in Deutschland.
Was macht das mit unseren Kindern? Was können wir jetzt machen? Können die draußen spielen?
Das darf doch nicht wahr sein. Vielleicht werde ich krank, nur weil ich da draußen rumspaziert bin.
Das ist meine Geschichte.
Tschernobyl. Die Katastrophe und wir. Alle Folgen gibt es in der ARD Sounds App.